Dafür kommt auf die Bühne bitte Elenos, unsere Jodelaktivistin und Philosophin aus Berlin. Mischko, seit 10 Jahren im Bereich der Biophysik unterwegs. Langer Begleiter des Kongresses und hier fast schon Weltruhm, Daniel Domscheit-Berg. Last, but definitely not least, Becky, Aktivistin bei der letzten Generation. Hurra, die Welt geht unter!
So, ich glaube, wir setzen uns, oder? Gut.
So, hallo zusammen. Die Klimakrise ist Fakt. Die ihr zugrunde liegenden Mechanismen sind sehr gut verstanden. Doch keiner hört auf zu fliegen und alle zusammen pflegen wir einen Alltag, der mit wirklich absoluter Sicherheit dafür sorgt, dass die Krise zur Katastrophe wird. Seltsam, nicht wahr? Irgendwie eine bizarre Gleichzeitigkeit, vielleicht auch eine kognitive Dissonanz. Anyway, eine Dissonanz jedenfalls, die, wie soll ich sagen, überwunden werden muss, damit die Gesellschaften des globalen Nordens endlich den Beitrag leisten können, um eben die heraufziehende, sich entfaltende Krise zu beenden oder zu verlangsamen, wie es notwendig ist. Wie kommen wir aus der Wissens- in die Dissensgesellschaft, hat ein vorlautes Beutetier die Forschungsfrage formuliert. Nun, um diese Frage zu beantworten, haben Elena und ich uns auf die Suche gemacht nach Erzählungen, nach Geschichten, Narrativen, die Menschen in Bewegung gesetzt haben und immer noch in Bewegung setzen. Geschichten, die Menschen inspirieren, motivieren, ihren Alltag zu verändern und Dinge einfach anders zu machen. Nun, wir haben uns 2 sehr spannende Erzählungen, Geschichten eingeladen und natürlich Gäste, die uns diese Geschichten erzählen werden. Das hat Lindwurm jetzt schon gesagt. Das ist zum einen Becky, aktiv bei den Feuermeldern der Klimakrise der letzten Generation, und Daniel, der Gründer, Mitbegründer eines Makerspace und lebenslangen Kindergartens, dem Verstehbahnhof in Fürstenwalde. Doch bevor wir loslegen, uns diese beiden sehr spannenden Geschichten anzuhören, wird uns Elenos noch eine kleine philosophische Perspektive bieten, quasi eine Startrampe für unsere Gedanken, mit denen wir uns dann diesen Geschichten zuwenden. Nun, am Ende steht hoffentlich ein Dreiklang aus verschiedenen Überschneidungen, Widersprüchen und unterschiedlichen Dingen, die uns hier den Raum eröffnet, darüber nachzudenken und zu diskutieren. Welche kollektiven Erzählungen brauchen wir, um in der Klimakrise handlungsfähig zu sein? Ich bin gespannt.
Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr gespannt und ich freue mich total, dass wir heute hier über Zeitlichkeit reden können und über begrenzte Zeit. Und das passt auch sehr gut zu diesem Talk-Format. Da haben wir auch nur sehr begrenzte Zeit und darum wird meine Argumentation jetzt ziemlich grobschlächtig. Und ich bitte so um Nachsicht, dass ihr die Thesen irgendwie erstmal vielleicht aufnehmt und diese ganze Differenzierung müsst ihr, die Differenzierungsarbeit müsst ihr vielleicht selber dann im Nachgang währenddessen oder mit anderen Leuten selber leisten. Also es wird jetzt so ein bisschen Holzhammer-mäßig. Okay, let's go. Wir haben es jetzt gerade schon gehört. Der Mensch braucht Geschichten. Der Mensch ist ein narratives Wesen. Der braucht Geschichten, um irgendwie zu wissen, sich in dieser Welt zurechtzufinden, sich zu verorten, zu wissen, wer er selber ist, wer eigentlich diese ganzen Leute um einen rum so sind und wie Vergangenheit und Zukunft, wie das eigentlich läuft. Also will der Mensch irgendwie tätig sein, über reine Daseinserhaltung heraus, braucht er eben Geschichten. Wissen allein braucht es nicht. Wissen muss immer in Geschichten eingebettet sein. Das ist sozusagen unsere Grundvoraussetzung. Geschichten können unendlich unterschiedlich erzählt werden. Und die Idee zum Beispiel von einer linearen, kontinuierlichen Zeitlichkeit ist nur eine von sehr vielen Möglichkeiten. Man könnte Geschichten auch immer anders erzählen. Das sollte uns auch immer bewusst sein. Wir sind jetzt gerade, ja, das Narrativ, das uns wahrscheinlich am meisten beschäftigt, ist das Narrativ des ewigen Wachstums, ein kapitalistisches, sehr erfolgreiches Narrativ, das aber das Problem hat, dass es irgendwie nicht mit Grenzen, mit Begrenzungen umgehen kann, ne? Also begrenzten Ressourcen oder auch das begrenzte Individuum. Also sowas wie Tod oder Sterblichkeit ist irgendwie ein Affront für so ein freies Individuum und das möchte man nicht. Altern oder krank werden ist darum immer auch persönliches Scheitern, ne, in dieser Denke. Und dass das so ist, das sieht man auch an diesen ganzen super Überreichen wie Peter Thiel oder so eine Figuren, die eben versuchen, mit Technologien wie Kryonik oder ja, dann so Mind-Upload oder so eine Sachen, versuchen irgendwie ihre persönliche, individuelle Sterblichkeit zu bekämpfen. Mit allen Mitteln, die es so geht. Okay, also das ist quasi dieses Narrativ und dieses Narrativ wird natürlich jetzt klar ganz krass angesägt von, ja, das ist zwar nicht neu, aber es wird sozusagen immer weniger ignorierbar, dass es planetare Grenzen gibt, dass es eben begrenzt ist, dass der Mensch vielleicht tatsächlich doch perspektivisch vom Aussterben bedroht ist und die ganzen Initiativen oder Politgruppen, die tragen das ja auch manchmal im Namen, ne? Diese Extinction Rebellion, letzte Generation, die weisen alle auf diese Begrenzung irgendwie hin und auf die Dringlichkeit. Und es ist jetzt wenig überraschend, dass wir in so einer Zeit leben, wo diese Narrative irgendwie sich immer mehr behaken und so eine Art Bewegung auf dem Ideenmarkt entsteht, ne? Also man kann sagen, dieser Clash löst Turbulenzen aus und was passiert ist, dass zum Beispiel ganz krude Erzählungen auf einmal Hochkonjunktur bekommen, also dass der religiöse Fanatismus wieder erstarkt, irgendwelche Doomsday-Erzählungen, auch Verschwörungsmythen passt damit rein, irgendwie Technofantasien oder wie auch immer, weil die Leute einfach auf der Suche sind und eine Sehnsucht haben nach einem Narrativ, das irgendwie ihnen einen sinnvollen Platz zuweist. Genau, also es gibt so diese toxische Erzählung, aber was vielleicht noch schlimmer ist als die, ist eben die Abwesenheit von einer positiven, von einer starken Erzählung, weil die führt eben zu Resignation und Fatalismus und ich weiß nicht, ob ihr das bei euch selbst oder in eurem Freundeskreis erlebt, das ist schon irgendwie was zunimmt. Auch hier auf dem Kongress habe ich schon das in manchen Talks so rausgehört. Also, wir bräuchten eine richtig gute Erzählung, eine starke Erzählung. Aber welche? Das ist jetzt die Frage. Und ich habe euch eine historische Case Study mitgebracht, so als Beispiel. Eine sehr erfolgreiche Geschichte. Und zwar das Christentum. Und aber jetzt keine Panik. Ich hoffe, ihr verlasst nicht fluchtartig den Saal, dass ich das jetzt mache. Es wird keine Predigt, sondern es geht jetzt mal um die Struktur, die Erzählstruktur, um die Zeitlichkeitsstruktur und was das mit den Leuten gemacht hat, weil das doch eine sehr erfolgreiche Erzählung war. Also in a nutshell, was sind die unique selling points des frühen Christentums? Good news, everyone! Der Tod ist besiegt. Also irgendwie Jesus ist gestorben, wieder auferstanden. Das heißt, der Tod, wie wir ihn kennen, ist eigentlich kein Problem mehr. Ihr seht, das Thema Tod ist hier wieder irgendwie echt ein wichtiges Ding. Ja, und das ist aber nicht nur für diesen Jesus-Dude irgendwie cool, sondern alle können auferstehen. Das ist die Nachricht. Ne? Es ist ein universalistischer Ansatz, egal ob welche Religion, welches Geschlecht. So dass diese ganzen Kategorien spielen überhaupt keine Rolle mehr. All creatures welcome. Das ist sozusagen der nächste Punkt. Dann der dritte Punkt ist, die Perspektive ist exzellent. Wir steuern auf etwas zu, das nach einer ganz anderen Logik funktioniert, wie die Welt, die wir jetzt gerade haben. Die ganz Schwachen werden die Starken sein, aber nicht einfach persönlichkeitsmäßig umgedreht, sondern es wird eine ganz andere Machtlogik geben und die können wir jetzt schon erkennen, nach der können wir jetzt schon handeln. Und der vierte Punkt ist Naherwartung. Also es ist nicht irgendwas, was ewig passiert, irgendwann, sondern die frühen Christen, also es geht immer um die frühen Christen, ne? Die frühen Christen denken wirklich, das passiert nächstes Jahr oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder so. Also sie werden es auf jeden Fall noch erleben. Und das klingt jetzt erstmal harmlos, ist aber hat einen total enormen Effekt, weil was passiert ist, dass diese Menschen in einer anderen Zeitlichkeit leben. Ne? Also der Zeitstrahl, wie er war, ist zerbrochen und sie leben zwischen einem schon dieses zerbrochenen Zeitstrahls und einem noch nicht. So, und das heißt, sie leben nicht in einem Kontinuum, sondern in einer Frist, in der sie handeln können und dann aber nie wieder. Also diese Zeit wird zusammen gedrängt und bekommt eine ganz neue Qualität. Und was macht das mit den Leuten? Der Effekt ist natürlich enorm. Sie verlassen alles, was so der Alltag bedeutet hat. Also die Autoritäten spielen keine Rolle mehr, die Gesetze spielen keine Rolle mehr. Selbst Familie ist nicht mehr so wichtig. Es geht jetzt um Gemeinde, ne? Also es ist quasi eine andere Logik, die da ist. Die entfalten einen unheimlichen hohen Grad an Aktivismus und Organisation. Und nehmen dafür halt auch Repressionen in Kauf und Verfolgung, gehen gern ins Gefängnis, das ist auch was man sich immer so als Marke mal notieren kann. Das Märtyrertum entwickelt sich, das heißt, die Leute gehen all in mit ihrer ganzen Körperlichkeit und das wiederum überzeugt natürlich sehr viele andere Leute von dieser Story. Okay, so weit, so krass, aber die Frage ist, was ist eigentlich passiert mit dieser Geschichte? Ihr alle wisst, Jesus kam dann doch nicht zurück, das mit der Naherwartung hat nicht so gut geklappt und Apokalypse wurde verschoben, das hat dann die Erzählung total unter Druck gesetzt, die Erzählung musste sich umschreiben und hat dann eben sowas wie die Hölle erfunden oder irgendwie die Seele, also es kommt alles so nachträglich dann dazu, dass die Leute sozusagen dabei bleiben, weil eben dieser wichtige Punkt eigentlich wegfällt. Und dann wird es sozusagen von einer sehr radikalen, aktivistischen Idee, zu einer auch durchaus systemstützenden Erzählung. Und um das zu untermalen, möchte ich ein zeitgenössisches Zitat, mein Lieblingszitat, mal euch zeigen. Wenn man daran glaubt, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, macht man auch Politik anders als zum Beispiel ein Kommunist, der bis zum Lebensende dringend mit allen Mitteln das Paradies auf Erden schaffen will. Sagt ein Politiker, der dafür gewählt werden sollte eigentlich, dass er eben versucht zu handeln auf der Erde. Ja, wer braucht schon Engel, wer braucht schon Heaven on Earth, ja? Das sind nur Deppen und Kommunistinnen, ja. Okay, also im Prinzip sagt er, der Herrgott wird schon richten. Was wir machen, ist eigentlich nicht so wild. Um das mal vom Christentum ein bisschen wegzulocken, habe ich mir den Spaß gemacht, da so ein paar Worte auszutauschen, um darzustellen, dass es eigentlich so eine gewisse Logik gibt, die auch in anderen Bereichen dann um sich greifen. Und im Prinzip könnte man dann sagen, gut, egal, das mit dem Klimakrise müssen wir jetzt nicht so ernst nehmen, die technische Innovation werden schon richten. Das ist sozusagen ein bisschen die gleiche Idee. Okay, aber zurück zu dieser Frage. Welche Geschichten brauchen wir eigentlich, um in der Klimakrise handlungsfähig zu sein? Wo sind wir eigentlich auf diesem Zeitstrahl? Was haben wir ein Selbstverständnis von uns? Und weil ich Philosophin bin, gebe ich keine Antworten, aber Empfehlungen, wo man auf die Antworten anderer Leute drauf achten könnte. Okay, also ich gebe euch jetzt so ein paar Stichpunkte, mit denen ihr quasi dann andere Ideen prüfen könnten. Also nicht prüfen, klingt so hart, aber okay, also was wird erzählt? Geht es um Good News? Ist es eine optimistische oder eine pessimistische Erzählung? Geht es um Good News for Everyone? Also ist es ein universalistischer Ansatz, werden alle gemeint oder ist das so ein Partikularinteresse oder das eigene Überleben oder das Leben der eigenen Rasse oder so, ne? Das gibt ja sehr unterschiedliche Erzählungen. Geht es um Überleben oder geht es um gutes Leben? Und was bedeutet gutes Leben? Bedeutet gutes Leben Leben in Annehmlichkeit oder Leben mit einer Idee? Welche Rolle spielt Tod und Verletzlichkeit? Der Punkt kam ja jetzt schon ein paar Mal, dass das irgendwie so ein Ding ist, dass wir darauf auf jeden Fall achten sollen. Welche Rolle spielt meine individuelle Verletzlichkeit? Wird der Tod als schlimmstes Übel und Endgegner erzählt oder gibt es einen anderen Endgegner? Und da muss ich doch noch mal kurz biblisch werden. Es gibt in der Johannes-Apokalypse, das ist die Stelle, wo alles ganz schrecklich ist und Heuschrecken und Blut und ganz furchtbar. Da gibt es eine Stelle, die finde ich tatsächlich am gruseligsten, nämlich sie suchten den Tod und fanden ihn nicht. Das ist sozusagen das Horrorszenario, ein Leben müssen in einer gewaltvollen, ideenlosen Welt. Also ist die Frage, ob man sozusagen den Tod als schlimmstes Übel erzählt oder eben dieses Leben müssen in einer gewaltvollen Welt. Nächster Punkt, wo ist die Unendlichkeit? Erzählungen erzählen immer auch unsere Beziehung zur Unendlichkeit. Das ist ein bisschen abstrakter, aber das kann man sich so vorstellen, ist die Unendlichkeit einfach ein Fortdauern an der Zeit, also ist einfach nur ein in Ewigkeit chronologisch weitergehen oder kann man Unendlichkeit auch in der Intensität unserer Beziehungen verorten. Das ist immer ein bisschen der Kitsch-Part, aber der gefällt mir besonders gut. Also ein bisschen wie Michelle singt, wer Liebe lebt, wird unsterblich sein. Ja, kann man mal drüber streiten. Okay, und bevor es zu kitschig wird, schnell die Handlungsmacht. Genau, also wartet man auf irgendein externes Wesen oder hofft man auf irgendwelche Tech-Milliardäre, die uns retten werden, oder liegt die Handlungsmacht nicht eher bei einem Kollektiv, dessen Teil wir alle sind oder alle sein können? Und dann, welche Rolle spielt eigentlich Technologie? Das kam jetzt in dieser Christengeschichte ein bisschen zu kurz, aber ist sie Heilsbringerin oder wird sie verteufelt in einem Art Primitivismus? Ist sie Teil unserer Zukunftsvorstellung, die uns irgendwie knechtet und überwacht, oder ist sie Erfüllungsgehilfin für ein gutes Leben für alle? Und der letzte Punkt, dann muss ich, glaube ich, auch fertig werden. Ich höre oft, oh, wir brauchen ein neues Narrativ, wir müssen es irgendwie finden. Und es klingt immer so, als würden wir es so finden und dann festnageln oder aufschreiben und dann haben wir das so da. Aber die Frage ist ja, was ist denn das? Also das ist super abstrakt. Und zwar werden Narrative verkörpert. Narrative ist nicht irgendwas, was man erzählt und aufschreibt einmal, sondern was man quasi täglich tut. Es ist Handarbeit, es ist Körperarbeit, es ist ein Doing. Erzählen ist ein Tu-Wort auf allen Ebenen mit allen Mitteln. Es geht um große Dinge, aber es geht auch um ganz kleine Sachen, um ganz kleine Gesten. Zum Beispiel, wie wir uns voneinander verabschieden, ist sowas. Oder wie wir mit unseren Resten umgehen, mit Müll oder Abwasser, sowas. Oder wie wir mit Autoritäten umgehen, wie wir mit unseren Körpern umgehen. Also das alles gehört zu einem Narrativ dazu. Und ja, eine Erzählung ohne Figuren bleibt immer schwach. Narrative werden von Subjekten verkörpert. Und zum Beispiel so ein Cybertruck von, so ein Bulletproof Cybertruck von Elon Musk erzählt zum Beispiel einfach eine ganz andere Geschichte als Greta mit so einem Pappschild. Genau, also wir alle erzählen bewusst oder unbewusst, reflektiert oder unreflektiert ständig Geschichten oder ja, mehrere Geschichten, und es lohnt tatsächlich mal so einen strukturierten Blick darauf zu werfen, was wir da eigentlich erzählen und gerade in was wir eigentlich tun angesichts der Klimakrise. Und darum freue ich mich sehr, dass wir jetzt gleich im Anschluss noch zwei Leute hören werden, die eben angesichts der Klimakrise aktiv sind, und freue mich, mit euch zusammen ihnen zuzuhören, was sie so erzählen. Genau, darum, das war jetzt auch schon meine Überleitung an Becky von Letzte Generation.
So, hallo. Mein Name ist Becky oder auch bürgerlich Rebecca Geiger und ich gehöre zur letzten Generation vor den Kipppunkten. And I want you to panic. Wir alle wissen Bescheid. Wir haben unter anderem auf diesen und vergangenen Kongressen genug Beiträge über die Klimakrise und ihre verheerenden Folgen gehört. Dürren, Fluten, Stürme, Wasserknappheit, unvorstellbare Anzahlen fliehender Menschen aus nicht mehr bewohnbaren Zonen des globalen Südens. Aus all dem resultierend wahrscheinlich Kriege, Rechtsruck, Abschottung und noch mehr Diskriminierung sozial schwacher und marginalisierter Gruppen. Das ist keine apokalyptische Fantasie, sondern die Realität. Ich bin es gewohnt, harte Realitäten anzuerkennen. Als Kind einer alleinerziehenden, psychisch kranken, alkoholabhängigen Mutter fand ich schwer Anschluss an die reichen Kinder in meiner Schule, die damit befasst waren, ihre Kreditkarten im dreistelligen Bereich zu überziehen. Meine Freunde waren eher Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen, deren Eltern Nachtschichten in Kneipen schoben oder LKWs über Autobahnen steuerten. Oder die ausgebrannt und einsam zu Hause saßen, stets das beschwerende Gefühl auf den Schultern, irgendwie versagt zu haben im Spiel des Konkurrierens und Konsumierens. Dieser Frust war immer spürbar und hing über mir und meinen Freunden. Geduldig wurde uns im Kindergarten erklärt, dass Teilen wichtig ist, den Schwächeren zu helfen. Werte, die sich in fast jedem Kinderbuch wiederfinden. Die Welt, in die wir dann eintraten, entsprach nicht diesen Werten. Schwächere werden denunziert, als Sündenböcke genutzt, ob Menschen, die von sozialen Leistungen abhängig sind, Geflüchtete oder andere marginalisierte Gruppen. Einige wenige profitieren vom Leid vieler, die gelernt haben, gewinnen zu müssen, um nicht zu verlieren. Konkurrenz statt Gemeinschaft. Das alles ist so normal, dass dagegen vorzugehen gesellschaftlich abgestraft wird. Du kannst nichts verändern, es ist, wie es ist. Der Zustand, in dem wir so fallen, ist eine kognitive Dissonanz. Diese erzeugt innere Spannung, die wir intuitiv auflösen wollen. Dafür bekommen wir vermeintliche Lösungen. Geh arbeiten, optimiere dich selbst, sei dein eigenes Glückes Schmied, belohne dich durch Konsum. Mit 15 Jahren bin ich zu Hause ausgezogen. Ein Jahr später starb meine Mutter. Ja, auch mit Endlichkeit kenne ich mich aus. Ich habe konsumiert und weitergemacht. Abi, dann Biologie-Bachelor, rackern und lernen, um etwas richtig zu machen und dabei aufzusteigen. Im Gegensatz zu meinen ehemaligen Freunden, die es schon lange zerrieben hat und die durchs Raster gefallen waren, hatte ich ein Bildungsprivileg und die Motivation, Natur zu erhalten, welche immer auch ein Zufluchtsort für mich war. Dann Masterstudium Ökologie. Mit jeder Vorlesung wurde ich fassungsloser. Das Ausmaß der Klimakatastrophe und der damit einhergehenden Ungerechtigkeit, wer die Folgen trägt, wer profitiert, es war für mich unvorstellbar, dass wir das alles wissen und nicht handeln. Und das seit vielen Jahrzehnten. 1995 wurde die erste Weltklimakonferenz in Berlin einberufen. Wisst ihr von wem? Angela Merkel, damals Umweltministerin. Danach war sie 16 Jahre lang in der Regierung, aber sie tat nur, was ihr politisch möglich erschien. Und das reicht nicht. Schon damals war der Handlungsbedarf klar. Wie viele Chancen zur Veränderung haben wir schon verpasst? Dabei haben wir so viel getan. Geforscht, informiert, demonstriert. Für meine Doktorarbeit wollte ich Simulationen programmieren. Brände in Australien und die Auswirkungen verschiedener Klimaszenarien auf diese Brände und die Landschaft. Ich habe die Doktorarbeit abgebrochen. Wir wissen genug. Wir müssen handeln. Beim Versuch, das Menschen außerhalb meines Studiums zu erklären, kam dann oft ein, warum regst du dich denn so auf, übertreib es nicht. Aber angesichts dieser Faktenlage wäre für mich das angemessene Verhalten, morgens aufzustehen und instant komplett durchzudrehen. To panic. Wir müssen das politisch Mögliche überwinden, um das physikalisch Notwendige zu erreichen. Denn die Klimakatastrophe nimmt keine Rücksicht auf unsere politischen Befindlichkeiten. Ihre Auswirkungen jedoch gefährden unsere Demokratie und unsere Gesellschaft als solche. Unsere Welt wird sich unweigerlich, danke. Unsere Welt wird sich unweigerlich drastisch verändern. Wir haben in der Hand, ob kontrolliert und gerecht oder ob wir uns unvorbereitet treffen lassen. Wenn wir Zweiteres zulassen, trifft es die Schwächsten noch mehr, die, die am wenigsten von diesen Mechanismen profitieren. Menschen im globalen Süden und auch die sozial Schwachen hier. Meine Freunde, die rackern wie ihre Eltern und sich verloren fühlen, die die eigentliche Arbeit machen. Sie werden es sich nicht leisten können, dann in klimatisierte Bunker zu ziehen. Sie sind die, die besonders von einer ökologischen, sozialen Transformation profitieren könnten. Entsiegelung, mehr Wohnraum, weniger Arbeit statt des physikalisch nicht möglichen ewigen Wachstums. Wie kommen wir dorthin? Ich weiß, ich widerspreche mir jetzt selbst, aber don't panic. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Es gibt genug Beispiele aus der Geschichte, die zeigen, dass undenkbare Veränderungen im Rückblick durchaus machbar waren. Zum Beispiel das Frauenwahlrecht. Einst undenkbar, heute nicht mehr wegzudenken. Die Überwindung der Apartheid, das Ergebnis gewaltfreier Proteste. Deshalb stehe ich heute hier. Meine Erfahrungen, mein Studium, meine Privilegien haben mir geholfen, eines zu verstehen. Es ist meine verdammte moralische Pflicht, alles mir Mögliche zu tun, um die Klimakrise noch abzumildern. Ich bin im Widerstand, denn die Politik braucht Druck von unten, um ins Handeln zu kommen. Und wir von der letzten Generation erzeugen Druck mit unseren Körpern. Wir drehen Ölpipelines ab, wir färben Privatjets, Yachten und das Brandenburger Tor. Wir stören... Wir stören auch Veranstaltungen wie die Gamescon und blockieren Straßen. Strategisch gewählte Proteste, die Aufmerksamkeit erzeugen. Die Klimakatastrophe bleibt so in den Medien präsent. Wir handeln disruptiv, um damit eine Diskursverschiebung zu bewirken. Wir stören und unterbrechen den Alltag und zwingen damit, innezuhalten. Wir überfordern die Polizei, wir überfordern Gerichte und wir überfordern die Politik. Wir erzeugen starke Emotionen, auch viele negative, und das ist gut. Blicken wir auf die Geschichte. Zur Zeit erfolgreicher Proteste wurden die Akteurinnen nie gemocht. Nein, Martin Luther King war verhasst. Erst rückblickend sehen wir mit Anerkennung auf die bewirkte Veränderung. Das ist keine Verzweiflungstat, was wir tun. Wir folgen einer Strategie und sie geht an vielen Stellen auf. Wir nutzen demokratische Mittel. Protest ist Teil eines demokratischen Prozesses. Gestern nach dem Vortrag über Demokratie von Veit Säck hatten wir ein interessantes Gespräch über die Möglichkeit geloster, deliberativer Gesellschaftsräte zur besseren politischen Teilhabe, was auch eine Forderung von uns ist. Auf diesem Kongress habe ich schon viele schlaue Köpfe kennengelernt. Es gibt Ideen, Projekte, Vernetzung. Viele Bewegungen sind hier vertreten und alle unsere Anliegen überschneiden sich. Klimaschutz ist Antifaschismus. Klimaschutz ist Feminismus. Klimaschutz ist soziale Gerechtigkeit. Hand hoch. Wer möchte konsequenten Klimaschutz in einer sozial gerechten Gesellschaft? Ja. Ihr seid nicht allein. Wir alle sind die letzte Generation vor den Kipppunkten. Habt den Mut mitzuwirken, aktiv die Transformation anzustoßen, ob bei uns oder in anderen Bewegungen. Wir alle sollten an einem Strang ziehen, uns vernetzen, kooperieren. Ich möchte euch einladen zu supporten. Es gibt viele Wege, ihr müsst euch nicht auf die Straße kleben. 80% der Arbeit ist Basisarbeit. Seid dabei. Wir arbeiten schon an Proteststrategien für das nächste Jahr. Wir brauchen Menschen mit Skills, Fantasie und Mut. Es ist unsere letzte Chance. Lasst uns aufhören zu streiten und gemeinsam den Druck erzeugen, der notwendig ist, um aus der Dystopie eine Utopie zu machen. Wie das aussehen könnte, erfahrt ihr jetzt im Beitrag von Daniel, von den Solarpunks. Sprecht mich gerne an nach diesem Beitrag oder nachher um 18 Uhr auf der Empore vor dem Salzhuse. Ich laufe auch sonst mit orangener Weste rum, würde mich freuen, mit euch zu sprechen. Und besucht unsere Webseite letztegeneration.org. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen, alles, was ihr braucht. Dann vielen Dank und viel Spaß bei Daniel von den Solarpunks.
Ja, jetzt wurde mir hier auferlegt, dass ich eine Lösung anbieten soll. Das ist natürlich, kann ich jetzt schon mal die Erwartungen ein wenig dämpfen. So wirklich habe ich die ja auch nicht. Also erstmal danke für diese tollen Impulse. Ich glaube, da steckt ganz viel drin. Und vielleicht könnten wir festhalten als ganz einfache Erklärung, dass das, was Becky sehr, glaube ich, sehr gut dargestellt hat, gerade in ihrer persönlichen Historie und auch so ein bisschen im großen Ganzen, dass das alles eine Konsequenz aus dem falschen Narrativ ist. Und das Narrativ ist nicht erst seit ein paar Jahren falsch, sondern das ist schon ganz, ganz lange sehr falsch. Und da hätte ich jetzt vielleicht auch drei Fragen an euch erstmal, damit wir mal so hier eine Baseline schaffen können. Wer von euch hat irgendwie Blade Runner auf dem Schirm als popkulturelles Phänomen oder so? Okay, oder Mad Max, das sagt bestimmt auch den meisten von euch was, okay, einfache Fragen. Die dritte Frage vielleicht noch, wer von euch kennt Kinder, die ihr sympathisch findet? Das wäre noch so eine, gut, das hilft ganz ungemein, denn die ganz wirklich eigentliche Frage, die man sich ja stellen muss, so, ich weiß nicht, wer von euch in der Welt von Blade Runner oder Mad Max irgendwie leben möchte oder wer möchte, dass unsere Kinder oder die Kinder unserer Kinder da enden? Aber das sind die zwei stärksten popkulturellen Science-Fiction-Phänomene, die wir bis vor kurzem hatten. Ne? Also Cyberpunk bei Blade Runner und Steampunk bei Mad Max. Also so die Idee, dass wir entweder in einer total asozialen High-Tech-Low-Life-Welt enden, in der es ständig regnet und alle total abgefuckt sind. Oder wir irgendwie gucken müssen, wo wir noch einen Kanister Sprit für unseren V8-Motor kriegen, mit dem wir irgendwie durch die Wüste fahren. So, das sind irgendwie popkulturelle Phänomene, die in ganz vielen verschiedenen Facetten erzählt wurden, die aber nichts Wünschenswertes transportieren. Und wir sind alle, wenn ich so ein bisschen in die Runde gucke, die meisten sind ja ähnlich alt wie ich vielleicht, wir sind groß geworden mit solchen Erzählungen. Und dann hat es gedauert bis 2008, muss man sich auch irgendwie vorstellen, bis irgendwer gesagt hat, lasst uns doch mal was anderes erzählen. Und aus Steampunk, dieser Idee von einer Mad Max-mäßigen Welt, in der wir, keine Ahnung, Elektrizität wieder mit mit Dampf erzeugen, wer auch immer sowas erstrebenswert findet, keine Ahnung, dass wir das irgendwie ein bisschen transportieren in eine Welt von erneuerbaren Energien, von Solarelektrizität, von Windkraft und erneuerbaren und erhaltbaren Energien. So, das ist 2008, das ist 15 Jahre her, dass die ersten Leute sich gedacht haben, wir schreiben mal eine Geschichte, die damit was zu tun hat und die vielleicht irgendeinen Gegenentwurf zu diesen ganzen anderen Gewalt- und Hoffnungslos-Erzählungen, die um uns herum sind, irgendwie sind. Und seitdem haben wir diese Nische in der Literatur, die sich Solarpunk nennt. Und Solarpunk dreht sich eben um diese Idee, dass wir gemeinsam eine Welt bevölkern könnten, in der wir einfach nicht alles an die Wand fahren, sondern in der wir diese Tools, die Werkzeuge in Form von Technologien, aber auch in Form von Systemen, wie wir uns als Gesellschaften organisieren, wie wir in diversen Gesellschaften miteinander klarkommen, wie wir uns organisieren, dass wir all das irgendwie zusammenwerfen, weil daraus etwas entstehen kann, was nachhaltig, aber auch erstrebenswert ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein guter Kontrast zu der Erzählung, in der wir stecken. Also fragt euch mal, über was reden wir? Ne? Der politische Apparat wurde ja auch gerade angesprochen. Welche Entscheidungen treffen wir oder so? Wie wollen wir Entscheidungen treffen, die in irgendeine sinnvolle Richtung zeigen, wenn im Endeffekt die große Erzählung für uns hier in Deutschland ist, dass mit, keine Ahnung, dem Heizungsumbau in Richtung von besseren Geräten, in Richtung von Wärmepumpen oder so, dass das alles unbezahlbar sein wird, dass das ein Riesennachteil für uns alle ist. Das ist doch das Narrativ irgendwie. Genauso wie wir nicht darüber reden, wie viele Jobs entstehen können in dem Moment, in dem wir erneuerbare Energien ausbauen, in dem wir diesen ganzen erhaltenswerten Sektor finanzieren und aufrollen, sondern wir reden darüber, wie viele Jobs verloren gehen. So, oder wie soll der politische Apparat, und das hat Becky ja zu Recht kritisiert, irgendeine Entscheidung treffen, die sinnvoll ist, wenn wir keine Erzählung haben, die in diese Richtung deutet. Und deswegen ist der Unterbau für all das, diese Erzählung, die ist wichtiger als das, was an politischen Entscheidungen getroffen wird. Oder sagen wir, die kommt eine Stufe vorher. Das wurde ja in der Einführung von philosophischer Seite auch ganz gut gerade dargestellt. Wenn wir nicht irgendeine Erzählung haben, und die darf halt auch nicht über die nächsten 10 Jahre gehen oder so, sondern die muss viel, viel weiter weg sein. Wenn wir kein langfristiges Ziel haben, keine Träume, keine Idee davon, was wir gemeinsam irgendwie erreichen wollen, wo unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation mal enden soll, dann wird auch in einem 4-Jahres-Zeitraum keine Regierung irgendeine Entscheidung treffen, die in diese Richtung weist. Und so haben wir diesen Konflikt natürlich zwischen sehr kurzen Zeiträumen, in denen Entscheidungen getroffen werden, und diesen langfristigen Träumen, die wir entwickeln müssen. Aber das widerspricht sich ja gar nicht unbedingt. Die Frage ist, was wollen wir? Und das ist das, wo die Verantwortung für uns alle liegt. Womit beschäftigen wir uns? Welche Serien streamen wir, aus denen dann wieder abgeleitet wird, was als nächstes produziert wird? So, welche Computerspiele spielen irgendeine Rolle? So, wollen wir alle ballern und irgendwie Kriegsspiele und Kriegsfilme und Kriegsserien gucken, wo alle ums Überleben kämpfen? Oder gucken wir, keine Ahnung, For All Mankind und überlegen uns, wie es sein könnte, wenn die Welt umgebaut wird und einfach eine ganz anderer Zeithorizont entsteht? Gucken wir Ted Lasso, damit wir verstehen, wie wir irgendwie miteinander klarkommen können und wie schön eine Welt sein kann, in der sich alle respektieren. Und das ist im Endeffekt das, um was es bei Solarpunk geht, dass wir Narrative brauchen, die weiter nach vorne ein Fenster aufmachen, das für uns erstrebenswert ist. Und das ist das, woran jeder von uns irgendwie mitwirken muss. Das wird nicht irgendjemand anders erledigen, das wird keine Regierung für uns übernehmen, das wird nicht sein, was in irgendeiner Art und Weise outgesourced werden kann an Dritte, sondern das wird, genau wie die Demokratie, nur funktionieren, wenn genug von uns an einen gemeinsamen Traum glauben, an eine erstrebenswerte Gesellschaft und sich dafür einsetzen. Und ich persönlich, das ist der Punkt, wo ich ein bisschen hadere. Ich verstehe, und es tut mir sehr leid, dass wir in Teilen in dieser Situation sind, dass Menschen so sehr in Panik geraten und verzweifeln, dass sie sich auf der Straße festkleben und damit die ganze Aggression der Erde auf sich ziehen und kein Verständnis dafür bekommen, sondern eigentlich nur das Gegenteil. Aber ich glaube nicht, dass Panik der beste Berater ist und Angst auch nicht. sondern der gute Berater ist eine Community wie hier, die zeigt, dass wir alle möglichen Werkzeuge und das gemeinsame Zusammenarbeiten nutzen können, um Dinge zu schaffen, die vollkommen unvorstellbar gewesen wären. So. Aber das bedeutet auch, und das glaube ich schon sehr, sehr lange, dass wir im Besonderen in dieser Community hier in einer ganz, ganz besonderen Verantwortung sind, weil wir Teil einer kleinen, privilegierten Elite sind, die in der Lage ist, Dinge zu lösen, die weiß, wie man diese Werkzeuge bedient, wie man das benutzt, um Leute zu organisieren, um Dinge zu lösen, um gemeinsam Sachen aufzubauen, um dezentral statt irgendwo in Fernost zu produzieren, um all diese technologischen, aber auch gesellschaftlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, die uns heute zur Verfügung stehen. Und das bedeutet, dass wir nicht nur innerhalb unserer Community das transportieren müssen, sondern, und der Kongress ist ein bisschen das Beispiel dafür, das nach außen tragen müssen. Aber diese Verantwortung hört ja nicht auf, wenn wir übermorgen alle wieder nach Hause fahren, sondern das ist eine Verantwortung, die wir in die Gesellschaft hineintragen müssen, die wir vorleben müssen, wo wir diese Art von Erzählung in all dem, wie wir handeln, wie wir träumen, worüber wir uns mit Bekannten unterhalten, transportieren müssen. Und das ist das Eigentliche, was ich euch zu sagen habe hier. Lasst uns doch gemeinsam irgendeine bessere Welt erträumen und diesen Traum verfolgen, anstatt gemeinsam irgendwie zu verzweifeln. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Optimismus aus meiner Sicht. Und ich bin ganz bei Becky, dass wir in einer echt schlechten Ausgangslage sind. Aber das ist doch auch eine gute Motivation. Und es wäre doch auch total langweilig, wenn es zu bequem wäre. Also lasst uns das auch als Herausforderung sehen. Das ist doch im Kern das, um was es auch beim Hacken geht. Dass wir eine Herausforderung sehen, die es zu meistern gilt. Und wenn genug von uns und den anderen da draußen irgendwie mitmachen, dann hätte das vielleicht alles viel besser laufen können, aber dann ist es auf jeden Fall nicht zu spät. So, und jetzt sind wir so ein bisschen am Ende dieser Zeit angekommen. Und weil wir nicht genug Zeit haben, wollen wir gerne mit euch das Gespräch später noch ein bisschen fortsetzen. Also ich lasse jetzt noch mal die Kollegen hier nach vorne und dann erfahrt ihr, wie es heute noch weitergeht um 18 Uhr. Und ansonsten schon mal herzlichen Dank.
Ja, damit vielen Dank an die drei für diesen wirklich inspirierenden Dreiklang an Perspektiven. Aber was ist denn nun? Wir sind doch immer noch mittendrin im unübersichtlichen Terrain. Was haben wir gelernt? Was habt ihr gelernt? Ich jedenfalls habe gelernt, dass bewegende Geschichten davon leben, dass sie auf Emotionen basieren. Und um diese Geschichten zu erzählen, brauchen wir einen guten Draht. Ein Draht zu unserem eigenen, ganz inneren, emotionalen Chaos. Denn es ist klar, die Klimakrise ist nicht nur eine politische, wirtschaftliche oder technische Herausforderung. Nein, sie wird wohl auch eine sehr große Herausforderung für unseren emotionalen Haushalt darstellen. Kurzum, ich glaube, um handlungsfähig zu sein, brauchen wir Erzählungen, die uns von Schönheit erzählen. Schönheit, die entsteht, wenn wir gemeinsam am etwas aufbauen, pflegen oder entwickeln. Ohne gleich einen Anspruch auf Eigentum darauf zu erheben. Wir brauchen Geschichten von Stärke. Stärke, die sichtbar wird, wenn wir unsere eigene Verletzlichkeit anerkennen. Und noch viele weitere Geschichten. Aber die Zeit ist knapp und ich denke, das sind auch Sachen, die sich vielleicht besser mit einem Getränk in der Hand diskutieren lassen. Und wie schon mehrfach angesprochen, schlagen wir vor, oder laden alle ein, die noch Lust haben, ein bisschen auf diesen Gedanken und Geschichten rumzukauen, sich mit uns zu treffen, 18 Uhr, hier auf der Empore vor dem Zusesaal. Aber gut, hier ist jedenfalls erstmal die Ende dieser Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch nicht kalt gelassen. Und jetzt räume ich die Bühne oder übergebe.
Ja, vielen Dank.